Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ich stehe am Bahnsteig und irgendwie kommt so ein Gefühl in mir hoch, so ein trauriges Gefühl. Und irgendwann wird dieses Gefühl zu einer Frage: War es das jetzt? Ich habe den Tag mit meinen besten Freunden verbracht. Das sind noch Jungs, die ich so aus der Grundschulzeit kenne. Aber inzwischen leben wir nicht mehr in der gleichen Stadt, noch nicht mal mehr auf dem gleichen Kontinent. Aber einmal im Jahr kommen wir zusammen, so wie in den alten Zeiten. Und wir lachen ganz viel, wir machen immer irgendwas Besonderes zusammen. Wir essen immer richtig gut zusammen, reden ehrlich über das Leben, über so die Themen. Und wir stellen auch fest, dass wir uns nach all den Jahrzehnten immer noch mit den gleichen Dingen auf den Keks gehen, wie schon als Zehnjährige. Das sind richtig kostbare Tage für mich und ich fieber dem immer entgegen, weil die eben auch so selten sind. Es ist so selten, dass man sich nochmal so zusammentrifft. Und dann stehe ich da und merke, ach, wie schnell die Zeit vergeht. Ich hätte gern noch so viel besprochen, noch das eine oder andere gesagt oder mit euch erlebt oder gegessen. Und so stehe ich an diesem Gleis und habe so einen Rest an Sehnsucht. Vielleicht kennt ihr das, auch jetzt aus der Urlaubszeit. Viele von euch waren in den Sommerferien weg. Manche von euch fahren jetzt erst noch weg, weil die Sommerferien vorbei sind. Und man freut sich so auf den Urlaub, aber ehe man sich versieht, ist da schon dieser letzte Tag gekommen. Und man denkt sich, ey, ist die Zeit schnell vergangen. Ich wollte noch so viel entdecken, noch so viel lesen, noch so viel relaxen, noch so viel essen. Ich hatte noch so viel vor am Buffet. Aber der letzte Tag ist da, der Urlaub ist schneller vergangen. Es bleibt so ein Rest an Sehnsucht. Und das kennen wir auch im Zusammenhang mit Schule. So, wir haben hier gerade in unserem Einschulungsgottesdienst für drei Schulstarter gebetet. Und so ganz am Anfang denkt man sich, oh, ich habe so eine Lust, so eine Sehnsucht danach, endlich ein Schulkind zu sein. Und dann kommen wir in die Schule und irgendwann in der Schulzeit kommt da so ein trauriges Gefühl. So eine Sehnsucht. Wann darf ich hier wieder raus? Und irgendwann kommt dieser glorreiche Tag und wir freuen uns und wir feiern und wir denken, ey, wenn ich jetzt erstmal weiß, was ich werden will, dann. Und dann fangen wir ein Studium an oder eine Ausbildung. Aber auch da kommt irgendwann diese Sehnsucht, dass wir denken, ey, wenn ich erstmal fertig bin mit der Ausbildung, mit der Lehre, mit dem Studium, dann geht das Leben los. So, wir alle kennen Sehnsüchte, wir alle wissen auch, wie es sich anfühlt, wenn Sehnsucht nicht erfüllt ist, wenn da so ein Gefühl ist von, ah, da fehlt was, da ist noch, ja, da geht eigentlich noch mehr. Mein Kollege Matthias hat letzte Woche angefangen, mit uns über das Thema Beziehung zu sprechen. Wir alle stehen in Beziehungen, wir alle brauchen Beziehungen, die einen mehr, die anderen weniger. Und wir haben gesagt, wir wollen darauf einen Fokus legen, von jetzt bis Anfang Oktober. Und heute wollen wir uns der Frage stellen, wie können wir denn mit Sehnsucht umgehen, gerade auch wenn Sehnsucht nicht erfüllt wird? Und wie finden wir, wo finden wir Erfüllung? Die ganze Frage nach Glück und Erfüllung, die ist ja eigentlich was Modernes. So, das ist eine Frage, die sich Leute heute stellen. Aber die Frage dahinter, die ist eigentlich nicht neu. In der Bibel begegnen uns unzählige Menschen und die haben auch eine Frage. Ihre Frage lautet, wo finde ich das Leben? Wo finde ich Leben, wahres Leben, echtes Leben, ewiges Leben? Das ist eine andere Formulierung, aber im Grunde meint es das Gleiche. Und Jesus gibt darauf Antwort. Und jetzt möchte ich euch gleich eine der zentralsten Bibelstellen zeigen. Das Besondere an dieser Bibelstelle ist, dass sie in allen vier Evangelien vorkommt. Es gibt in der Bibel vier Berichte über das Leben von Jesus, von Matthäus, von Markus, von Lukas und von Johannes. Und das Besondere ist, vier unterschiedliche Männer, die das geschrieben haben, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, an unterschiedlichen Orten. Und an vielen Stellen ist das Material gar nicht deckungsgleich. Es ergänzt sich wieder was. Die ersten drei sind sehr ähnlich. Aber es gibt ganz wenig Material im Johannesevangelium, das du in den anderen findest. Aber das, was ich euch jetzt vorlesen werde, das finden wir in allen vier Texten. Was sagt uns das? Erstens, Jesus wird wahrscheinlich öfter darüber gesprochen haben, wenn alle vier sich noch daran erinnern und zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten diese Passage nochmal aufschreiben. Und zweitens sehen wir, das, was jetzt kommt, das scheint wichtig zu sein. Schauen wir es uns mal an. Matthäus 16, Abvers 24. Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Jesus ist herrlich norddeutsch. Also da gibt es irgendwie, der redet nicht lange herum, sondern für ihn ist Wahrheit Liebe, zack, raus damit. Es gibt zwei Arten zu leben. Also nicht grau, nicht irgendwie so, ja, zweieinhalb, sondern er sagt, es gibt zwei Optionen, wie du dein Leben führen kannst. Genauer gesagt, zwei Optionen, wie du dein Leben verlieren kannst. Entweder jagen wir dem Glück nach und am Ende verlieren wir unser Leben, oder wir verlieren unser Leben und jagen Jesus nach und dann am Ende finden wir unser Leben. Und was hier heraussticht in dem, was Jesus sagt, ist, jeder verliert sein Leben. Also ich hoffe, ich sage dir jetzt nichts Neues, du wirst sterben. Aber er meint noch mehr. Er meint nicht nur das biologische Leben, sondern hier scheint es noch mehr zu geben, sodass Jesus das extra benennen muss. Und Jesus sagt nicht, du könntest dein Leben verlieren, du solltest dein Leben verlieren, möglicherweise, sondern Jesus sagt, das ist ein Fakt. Jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau wird ihr Leben verlieren. Auf die eine oder die andere Art und Weise. Und wie immer in der Bibel und wie immer bei Jesus, wir dürfen wählen. Wir dürfen eine Entscheidung treffen. Vers 24 sagt Jesus, wer mir folgen will. Glaube ist etwas frei, niemand muss, jeder darf. Und ich werde dich am Ende der Predigt einladen, dich Jesus anzuschließen. Und alles, was ich jetzt erkläre, führt uns dahin, zu diesem Punkt der Entscheidung. Und vielleicht ist es heute dein Tag, wo du dich Jesus anschließen möchtest. Okay, was hat das alles mit Beziehung und unerfüllter Sehnsucht zu tun? In unserer Kultur ist es doch so, dass der Gedanke von Selbstverleugnung nicht wirklich dem schönen Leben entspricht. Ja, uns wird ständig suggeriert, eigentlich ist das gute Leben im Zusammenhang mit Selbstverwirklichung zu finden. Wir schauen bei Disney-Filme und wir merken, also da habe ich jetzt wieder mehr Kontakt durch unsere Kinder, so Mania, so ein kleiner Hase und er muss in sich reinhören und eigentlich werden kleine Hasen doch keine Polizisten, das macht man nicht, aber und dann geht dieser ganze Film darum, sich selber zu entdecken, das zu tun, was man fühlt, sich gegen Widerstände durchzusetzen und am Ende sich selbst treu zu sein. Und wir lieben das, diesen Narrativ, diese Geschichte, denn auch wir haben Sehnsucht nach Leben. Und ich bin in der Recherche auf einen Zeitungsartikel gestoßen aus der Süddeutschen. Und der ist schon 2015, deswegen würde ich sagen, vielleicht ist manches inzwischen ein bisschen anders. Aber was dieser säkulare Journalist beobachtet, das sehen wir auch heute noch. Ich lese es euch mal vor. Die Bundesrepublik ist ein ziemlich glückliches Land, eigentlich. Es gibt seit 70 Jahren keinen Krieg und keine Diktatur. Land und Leute sind wohlhabend wie nie. Die Korruption ist gering, das Bildungsniveau ordentlich, die Straßen sind geteert, die Züge fahren meist nach Plan. Und ja, das ist der Witz dann hier in der Story. Manche haben ihn gecheckt. Und trotzdem, obwohl all das so ist, wie es ist, scheint das halbe Land gerade das Glück zu suchen. In Yogakursen, Selbsterfahrungsgruppen, bei Individual Coachings, auf Reisen ins Innere, in die Wildnis oder ins Wellnesshotel an der Bar, beim Dating oder wenigstens mit dem Buch auf dem Sofa. Und es suchen gerade jene, die man glücklich nennen könnte, die Gebildeten, die Wohlhabenden, die Avantgardisten. Also viele von euch letztlich. Sie hämmern und dengeln als ihres Glückes Schmied an ihrem Leben herum. Sie ändern ihre Schlaf- und Essensgewohnheiten, quälen sich durch neue Sportarten, suchen neue Jobs, weil die alten sie nicht mehr erfüllen, neue Bett- und Lebenspartner. Und sie tun das immer in der Sorge, dass es nicht reichen könnte zum vollkommenen Glück. Dass sie schon wieder den Augenblick verpasst haben, zu dem sie hätten sagen können, verweile doch, du bist so schön. Und hier klingt das Problem dieser Art zu leben an. Es hört nie auf. Es geht immer noch weiter, ne? Diese Frage, oh, das, was ich habe, ist es wirklich schon das Maximum von dem, was ich kriegen kann oder geht da noch mehr? Ist da nicht vielleicht noch etwas mehr? Und ich zeige euch das an den zwei großen Themen der Menschheit und das sind Geld und Sex. Der erste Milliardär der Weltgeschichte, John D. Rockefeller, wurde mal gefragt, wie viel Geld ist genug? Und er soll geantwortet haben, ein kleines bisschen mehr. Vielleicht sitzen hier Milliardäre und kennen das, vielleicht nicht. Und ich glaube trotzdem, viele von uns kennen das, dass wir als Deutsche eigentlich ganz gut verdienen. Wir haben eine Wohnung, wir haben Essen und viele von uns können sich sogar einen Urlaub leisten. Aber manchmal denken wir, ach, ein kleines bisschen mehr zum guten Leben. Oder die Themen Sex und Romantik. Einfach ein Beispiel. Die Dating-App Tinder lebt davon, dass wir nicht genug kriegen und immer noch mal weiter gucken und wischen. $3 Milliarden haben die damit letztes Jahr verdient. Der Pastor und Schriftsteller John Mark Comer hat so ein Buch über unsere Zeit geschrieben, die so unruhig ist, das Ende der Rastlosigkeit. Und er hat eine interessante Beobachtung gemacht, die ich mit euch teilen möchte. Er schreibt: So viel von unserem Unglück kommt daher, dass wir unser Leben, unsere Freundschaften, unsere Liebe, unsere Verpflichtung, unsere Aufgaben, unseren Körper und unsere Sexualität mit einer idealisierten und nichtchristlichen Vision von Dingen vergleichen, die uns fälschlicherweise versichert, dass es einen Himmel auf Erden gibt. Wenn das passiert, und es tut es, dann fängt diese Anspannung an, uns verrückt zu machen. Also dass wir denken, ah, das, was ich erlebe, ist noch nicht das wahre Leben. Und es macht uns verrückt. Das, vielleicht kennt ihr das, dass es uns antreibt und wir uns fragen, ah, ist da nicht noch mehr? Aber wenn wir immer darauf aus sind, diese Sehnsüchte zu erfüllen, noch mal mehr zu kriegen, macht uns das ja nicht nur unruhig, sondern eifersüchtig auf die anderen, letztlich unfrei und nicht fröhlich. Und wir denken, wenn ich das habe, dann lebe ich wirklich. Wenn ich das erlebe oder kriege, oder wenn ich das nicht kriege und erlebe, dann lebe ich eigentlich am wahren Leben vorbei. Wie können wir mit diesen unerfüllten Sehnsüchten umgehen? Ist die Antwort in den nächsten Yogakurs oder ins Wellnesshotel, wie er das so beschrieben hat in der Süddeutschen? Oder gibt es vielleicht einen anderen Weg? Lass uns mal über den Weg von Jesus reden. Jesus sagt in Vers 24, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Er redet von Selbstverleugnung. Und für Jesus ist diese Selbstverleugnung nicht so, ich verzichte auf Schokolade vor Ostern, sondern was er meint, ist eher, ich nehme das Verlangen, mein Verlangen und meinen Willen aus der Schaltzentrale meines Lebens und stattdessen lasse ich Gott dort Platz nehmen. Anstatt zu sagen, okay, was will ich und dem immer nachzugehen, fange ich an zu fragen, was will denn Gott? Damit fängt der Weg an. Jemand, der das für mich so exemplarisch gelebt hat und einer meiner Helden, der heißt Dietrich Bonhoeffer. Der hat zur Zeit der Nazis gelebt, war Pfarrertheologe und der ist diesen Weg letztlich gegangen. Er war in den 30ern noch als Dozent in Amerika tätig und dann ist er 38 oder 39 ganz bewusst aufgrund seines Glaubens zurück nach Nazi-Deutschland gekommen. Er hat das letztlich mit dem Leben bezahlt, aber vorher noch so ein Buch geschrieben darüber, was es bedeutet, als Christ den Weg von Jesus zu gehen. Und er schreibt, Selbstverleugnung kann niemals aufgehen in einer noch so großen Fülle einzelner Akte der Selbstzermarterung oder asketischen Übungen. Und das ist so wichtig, dass du hier nicht rausgehst und sagst, okay, ich verstehe, ich muss mich noch mehr anstrengen und noch mehr zusammenreißen. Das ist nicht Christentum, das ist nicht Jesus. Es heißt nicht Selbstmord, weil auch hier noch der eigene Wille des Menschen sich durchsetzen kann. Jetzt kommt der Schlüssel. Selbstverleugnung heißt nur Christus kennen, nicht mehr sich selbst. Nur noch ihn sehen, der vorangeht und nicht mehr den Weg, der uns zu schwer ist. Ich sehe nicht, das würde ich gern und das will ich nicht, sondern die christliche Haltung ist sagen, ich will Jesus und deshalb verzichte. Ich will Jesus, ich will den Weg von Jesus gehen und deshalb. Selbstverleugnung sagt wiederum, er geht voran, halte dich fest an ihn. Warum um alles in der Welt sollten wir das tun? Das ist doch verrückt. Wenn wir der Bibel glauben dürfen, dann meint es Gott gut mit uns. Und er kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Wenn wir ihn in die Schaltzentrale oder an den ersten Platz stellen, dann ordnen sich all die anderen Themen an ihm. Und wenn wir fragen, wie können wir Erfüllung in Beziehung finden, dann lautet die Antwort, indem wir diesen Beziehungen den richtigen Platz geben. Wie Matthias letzte Woche gesagt hat, dass der Partner nicht zum Erlöser wird. Wenn Jesus die Überschrift meines Lebens ist, dann kann ich anfangen zu lernen, damit umzugehen, vielleicht sogar meinen Frieden zu finden, wenn manche Kapitel in meinem Lebensbuch kürzer ausfallen. Oder vielleicht gar nicht stattfinden. Über Jesus heißt es in der Bibel, in Johannes 19, er ist der Mensch oder der wahre Mensch oder der echte Mensch. Und was die Bibel sagen will ist, Wenn wir uns fragen, was ist echtes Leben, was ist Erfüllung, wie sieht es aus, ein echter Mensch zu sein, egal ob Mann oder Frau, dann heißt es auf Jesus schauen. Jesus hat nicht am wahren Leben vorbeigelebt. Jesus hat keine Kinder gezeugt. Jesus war Single. Jesus hatte keine eigene Familie. Und er ist einen Weg gegangen, der ihn viel gekostet hat. Wir lesen es gleich am Anfang in der Bibel, wie Jesus in so einer existenziellen Situation ist, in der Wüste. Und der Teufel begegnet ihm und sagt, ey, geh nicht den Weg Gottes, sondern geh einen anderen Weg. Hier ist Anerkennung. Willst du nicht Anerkennung? Geh nicht den Weg von Gott, sondern hier ist Reichtum. Ich biete dir Reichtum. Selbstverleugnung tut oft weh. Nicht nur, weil wir merken, wir leben in einer Gesellschaft, die das genaue Gegenteil propagiert, sondern auch, weil wir merken, es verlangt uns was ab. Es geht oft gegen unser eigenes Verlangen. Und ich möchte das gerne mal konkret machen. Ich habe in den letzten Wochen ein Buch von einem schwulen Christen gelesen. Er heißt Wesley Hill, er ist Theologieprofessor und zusammen mit der Mehrheit der Christen weltweit vertritt er wegen einiger Bibelstellen die Auffassung, dass gelebte Homosexualität nicht das ist, was Gott will. Das ist auch die Position unserer Gemeinde. Bevor jetzt ganz viel hochfährt bei euch, was wahrscheinlich schon passiert, bitte hör mir zu. Ich möchte drei Dinge sagen. Erstens, jeder Mensch ist in unserer Gemeinde herzlich willkommen. Alle Menschen sind herzlich willkommen, egal wer sie sind und womit sie kämpfen. Zweitens, es tut mir von Herzen leid, wenn du dich einsam, abgewiesen fühlst, verletzt bist oder sogar Angst hast, weil du vielleicht als Mann dich zu Männern hingezogen fühlst oder als Frau zu Frauen. Und ich bin schockiert und fassungslos über manche lieblose Art, herabwürdigende Art, über Homosexualität zu sprechen. Das hat bei uns keinen Platz. Und das möchte ich ganz bewusst einmal als Leiter unserer Gemeinde sagen, das hat bei uns keinen Platz. Und dann ein drittes. Gelebte Homosexualität ist vor Gott nicht schlimmer als eins der zigtausenden von Themen, von Gier, Stolz, was auch immer, in meinem Leben, mit denen ich kämpfe. Wenn du als schwuler Christ, als lesbische Christin unterwegs bist und wegen Jesus sagst, ich sehe nur den Weg der Enthaltsamkeit, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen. Sei Teil unserer Gemeinschaft. Sei Teil einer Gemeinschaft von Menschen, die mit den unterschiedlichsten Dingen kämpfen und die Jesus immer wieder hinterher stolpern. Als Pastoren, und das spreche ich auch für Philipp und Matthias, bieten wir dir ein offenes Ohr, Gnade, Gebet und Begleitung an. Und wenn du damit umgehen kannst, dass wir sagen, wir verstehen gelebte Homosexualität nicht als etwas, das Jesus so nicht will, aber wir heißen dich herzlich willkommen, ey, dann sei doch bitte Teil von unserer Gemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen auf dem Weg nach Hause. Und wir alle kämpfen mit den unterschiedlichsten, ungestillten Sehnsüchten. Manche von uns kämpfen mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Und diese Sehnsucht, die wird euch ein Leben lang begleiten, die wird euch oft genug quälen. Besonders, wenn euch bestimmte medizinische Wege offen stünden, doch noch ein Kind zu kriegen, aber ihr sagt aus christlicher Überzeugung, das möchte ich nicht. So schwer es manchmal ist, so nah ist Gott uns in unseren Schmerzen. Und Wesley Hill in diesem Buch teilt einen Auszug aus einem Brief von einem schwulen Christ und ergänzt dann so ein paar eigene Gedanken. Und den möchte ich gerne mit euch teilen, weil da eben selbst Betroffene zu Wort kommen und dieses Verhältnis von Kirche und unerfüllter Sehnsucht beschreiben. Also lasst uns da mal, ist ein bisschen komplex, ich lese es langsam vor, hört es euch an. Sollten Homosexuelle von der Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen werden? Gewiss nicht, aber jeder, und ich habe es bei mir unterstrichen, jede, die hier in diesem Raum sitzt, der sich solch einer Gemeinschaft anschließt, sollte wissen, dass dies ein Ort der Verwandlung, der Disziplin, des Lernens ist, nicht nur ein Ort, an dem man getröstet oder verwöhnt wird. Also natürlich drücken wir dich, natürlich trösten wir dich, natürlich so. Aber die Kirche ist doch so viel mehr. Für alle, die mitmachen. Sich auf Gott einzulassen und das transformative Leben der Kirche betreten, bedeutet nicht, dass wir eine Art Freifahrtschein erhalten. Eine bedingungslose Liebe, die uns so lässt, wie wir sind. Stattdessen empfangen wir eine heftig fordernde Liebe, eine göttliche Liebe, die uns niemals ihrem reinigenden, erneuernden und letztlich heilsamen Griff entrinnen lassen wird. Und jetzt der Part ist so stark und er hat mich sehr bewegt. Vielleicht kommt das auch jetzt aus mir nochmal. Und das bedeutet, dass unser Schmerz, der Schmerz, dass unsere tief verwurzelten Neigungen und Sehnsüchte von Gottes Forderung nach Reinheit im Evangelium blockiert und konfrontiert werden, keineswegs ein Zeichen dafür ist, dass wir darin versagen, das Leben zu führen, das Gott will. Und jetzt dieser andere Blick von zwei Menschen, die so betroffen von der Thematik sind. Möglicherweise ist dieser Schmerz tatsächlich das Kennzeichen unserer Treue. Wir seufzen frustriert wegen unserer Treue gegen der Berufung des Evangeliums. Wir verpassen zwar möglicherweise kurzfristig persönliche Erfüllung und sexuelle Befriedigung, langfristig bestünde jedoch das Grausamste, das Gott tun könnte, darin, uns mit unseren Sehnsüchten allein zu lassen, uns die Qual seiner veredelnden Fürsorge zu ersparen. Ich kann nicht nachempfinden, wie sich unerfüllte Sexualität für einen schwulen Christ und eine lesbische Christin anfühlt. Ich kann auch nicht nachempfinden, welch seelisches Leid ihr erfahren habt. Ich kann nur in Dialog treten mit euch. Und ich befürchte, dass mit dem, was ich hier sage, dass ich jemandem zu nahe getreten bin. Ich war auch ein bisschen aufgeregt. Aber ich habe das, was ich jetzt sage und gesagt habe, zwei Menschen aus unserer Gemeinde geschickt, für die das ihr Thema ist. Und ich bin so dankbar, mit euch den Weg zu gehen und für auch die Nachricht heute Morgen. Ich weiß, wir gehen den Weg zusammen. Und das Letzte, was ich als euer Pastor will, ist noch mehr Druck oder noch mehr Schuldgefühle machen, mit denen ihr ohnehin schon kämpft. Was ich will die Türen unserer Kirche so weit aufmachen wie möglich und gleichzeitig Gott und sein Wort über alles stellen. Es ist sein Haus. Und es ist so eine persönliche Herausforderung für mich. Aber vielleicht kannst du mir mit Gnade begegnen. Und dann gehen wir gemeinsam den Weg des Kreuzes. Okay, Jesus lädt uns alle ein, den Weg des Kreuzes zu gehen. Jeden von uns. Wie sieht es praktisch aus? Vers 24 und Vers 25 zeigen es uns. Erstens, es geht nur mit Jesus und nicht aus eigener Kraft. Ansonsten haben wir Selbstdisziplin und ja, wir brauchen Jesus. Er sagt hier, mir nachfolgen. Das drückt ja Nähe aus. Das drückt aus, dass wir mit Jesus unseren Weg gehen. Jüngerschaft ist mit Jesus nicht nur möglich, sondern Jüngerschaft wird mit Jesus erstrebenswert. Denn während wir unterwegs sind, merken wir, er ist da und wir erleben ihn. Wenn ich all meinen Sehnsüchten immer nur nachgebe, ja, dann brauche ich doch die Kraft von Gott gar nicht. Wenn ich allem nachgehe, wonach es mich so verlangt, ja, dann brauche ich doch das persönliche Gespräch mit Jesus gar nicht. Dann brauche ich nicht den Mut, dann brauche ich keinen Glauben. Aber wenn ich wie Jesus in der Wüste bin und es mir schlecht geht und mir der Versucher alles in den schönsten Farben und Formen ausmalt und mich lockt, dann brauche ich Jesus. Und das Tolle ist, viele von euch haben ihn gerade in ihrer Bedrängnis am intensivsten erlebt. Ein zweites. Wir brauchen einander. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sagen, wir wollen gemeinsam Gott erleben und Hamburg lieben. Ich bin jetzt diese Woche mit meinen Kindern im Einkaufszentrum unterwegs gewesen, in der Hamburger Meile. Und da haben sie so Bildschirme, da ist Werbung und Nachrichten, aber die zeigen auch immer Tierfilme. So, und da habe ich was über Löwen gelernt. Löwen sind die einzigen Großkatzen, die im Rudel jagen. Und das war faszinierend, weil ich finde Löwen überhaupt cool. Aber die können, weil die im Rudel jagen, oftmals Tiere reißen, die größer und stärker sind als sie. Also einen fetten Büffel oder einen Elefant oder so. Deren Taktik ist es, wir gucken, wie wir eins der Tiere aus der Herde isolieren können. Wir gucken, wo ist das Tier, das einen schlechten Tag hat, das vielleicht lahmt, das abgelenkt ist. Und das wird isoliert und gemeinsam reißen wir es. Also ich rate jetzt nicht, dass wir hier zum Rudel Löwen werden, aber was ich sagen will ist, in Gemeinschaft lebt es sich besser, besonders wenn es einem nicht gut geht. Unser Reflex ist immer zurückzugehen, aus der Gemeinschaft raus und ich werbe, geh in die Gemeinschaft rein. Du kannst es mal überprüfen, anhand deiner unerfüllten Sehnsucht. Wann ist die Verlockung am größten, Kompromisse einzugehen, also schnelle Befriedigung statt langfristiger Erfüllung? in der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, wenn wir für Jesus singen, wenn wir in einer Kleingruppe sind oder wenn du allein bist. Hey, wir starten morgen mit unserer Aktion 21 Tage Fasten und Gebet und ich lade dich so ein. Sei dabei, morgens 6.30 Uhr bei Zoom. Wir haben 3 Gebetsabende immer mittwochs. Draußen ist auch das Heft zu kriegen. Wir haben die Anmeldephase für die Kleingruppen gestartet. Meld dich da an über unsere Website. Das machen wir ja nicht, weil irgendeiner hier sitzt und sagt, boah, mir ist aber langweilig. Wir machen das, um euch zu begleiten. Weil wir glauben, das Leben ist hart. Der Weg des Kreuzes ist nicht der leichte Weg. Und wir brauchen einander. Ich brauche euch, ihr braucht mich. Gemeinsam, macht bitte mit. In Gemeinschaft leidet es sich am besten. In Gemeinschaft feiert man am schönsten. Aber wir können es nur anbieten. Drittens, kehr um, wenn du dich verlaufen hast. Das Fachwort heißt Buße. Immer gibt es einen Weg zurück. Und hier wieder die Schönheit des Evangeliums. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, damit keine Sünde der Welt dich jemals von Gott trennt. Nichts. Egal was es ist, egal was passiert ist und was noch kommen wird. Nichts kann dich von Gott trennen. Aber auch da, du darfst entscheiden. Jesus sagt, wer mir folgen will. Wann immer, wo immer du den Weg mit Jesus verlassen hast, es gibt einen Weg zurück. Und Gott, sagt Lukas 15, kommt dir sogar entgegengerannt. Und damit möchte ich enden, mit der Güte Gottes. Wir schauen mal in Vers 27, mit dem möchte ich schließen, wenn Jesus seine Rede damit schließt. An dem Tag, an dem der Weltenrichter, damit meint Jesus sich selber, erscheinen wird, umgeben von der wunderbaren Herrlichkeit seines himmlischen Vaters und seinen starken Engelsboten, wird er jedem Einzelnen aufgrund seiner Taten seinen Lohn geben. Was sagt er da? Jesus gibt uns ein Versprechen. Er sagt, deine Treue wird belohnt werden. Wer sich für den Weg der Selbstverleugnung entscheidet, der entscheidet sich dafür, einen harten Weg zu gehen. Aber er wird es am Ende nicht betreuen. Der Weg des Kreuzes, er kostet was, aber er ist weder vergeblich noch umsonst. Hier steht jeder. Das heißt, Gott schaut darauf, wie jeder Einzelne von uns sein Leben führt. Du wirst gesehen. Und du kannst das bedrohlich empfinden, wenn es dir hilft. Aber viel schöner ist doch zu sagen, ey, diese Sehnsucht, die alle Menschen in unserer Zeit gerade haben und Social Media ist ein Ausdruck, gesehen zu werden, gekannt zu werden, gefeiert zu werden, Anerkennung zu finden, die finden wir hier bei Jesus, der sagt, ich schaue auf dein Leben, ich sehe, wie du kämpfst und ich feiere dich. Gott wird es sich nicht nehmen lassen, deine Treue zu belohnen. Vielleicht ist deine Ehe nicht das, was du dir damals erträumt hast, als ihr euch das Ja-Wort gegeben habt. Aber weil du Jesus liebst, gehst du diesen Weg weiter und er verspricht dir hier, er wird es feiern. Vielleicht ist deine Sexualität nicht das, was du dir gedacht hast und du hast so ein großes Verlangen nach sexuellem Erleben, aber weil du Jesus treu sein willst, lebst du enthaltsam. Jesus wird dich belohnen. Und vielleicht reizt es dich, im Job noch mehr zu machen, aber du würdest dafür Beziehungen zu Hause, Gemeinde, wo auch immer vernachlässigen, deswegen tust du es nicht. Jesus wird es ehren. Und das ist keine Werkgerechtigkeit, das ist einfach Liebe. Ich sehe Jesus und ich gehe ihm nach und unterwegs lasse ich links und rechts Sachen liegen. Ihr Lieben, der Weg von Jesus kostet was, aber es ist nur die eine Wahrheit. Der andere Weg hat auch Kosten. Und Jesus sagt es immer wieder, überschlage die Kosten, mach eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und ich möchte euch dich deswegen fragen, was würde es dich kosten, Jesus nicht nachzufolgen? Lass nicht so tun, als wenn der Weg der Selbstverwirklichung gar nichts kostet. Was würde es die Menschen in deinem Leben kosten, wenn du aufhörst, Jesus nachzufolgen? Der Missionar und spätere Märtyrer Jim Elliot hat gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Wir werden alle sterben. Wir verlieren alle unser Leben. Die Frage ist nur, auf welchem Weg? Und ich möchte dich jetzt einladen zu Jesus. Weißt du, der Zugang zu Gottes Reich hat nichts mit deinem Geschlecht, deiner sexuellen Orientierung, deiner Hautfarbe, deinem Charakter oder sonst irgendwas zu tun. Der Zugang zu Jesus, zum Reich Gottes, hängt an einer einfachen Frage. Nämlich, bist du bereit, Jesus nachzufolgen, indem du dein Leben aufgibst? Jesus ist für uns gestorben, aber das bedeutet ja nicht, dass wir nicht mehr sterben müssen. Das Kreuz ist nicht nur ein Ereignis in der Vergangenheit, sondern das Kreuz ist etwas, das im Hier und Jetzt passiert. Das Kreuz ist ein Lebensstil in der Gegenwart. Und von dort führt dieses Kreuz uns hin zum Leben und zur Erfüllung. Okay. Um mit all unserer unerfüllten Sehnsucht diesen Weg zu gehen, den ich euch vorgestellt habe, brauchen wir Glauben. Denn wir haben ja keine Garantie. Wir erleben oft erst unterwegs, dass dieser Weg sich lohnt. Und gewissermaßen werden wir es erst in der Ewigkeit sehen, wenn wir voll erfüllt sind und kein Rest an Sehnsucht mehr da ist. Ich werde dich gleich einladen, deine Hand zu heben, wenn du Jesus nachfolgen willst. Und ich werde dafür beten, wenn du deine Hand gehoben hast, dass wir es hinkriegen, Gott mit unseren unerfüllten Sehnsüchten zu vertrauen, sie ihm zu geben. Ich werde auch beten, dass wir Gott vertrauen, dass er wirklich unser Bestes will. Dass es kein Quatsch ist, was die Bibel erzählt. Und dann müssen wir auf jeden Fall in dem Gebet und auch mit den Songs, die wir singen, Gott danken, dass Jesus nicht nur gekreuzigt ist, begraben ist, sondern auferweckt ist, denn das gilt ja auch für uns. Wir werden sterben. Es fängt heute an. Aber wir dürfen glauben, dass wir auferstehen werden. Okay. Wer möchte Jesus nachfolgen, indem er sein Kreuz auf sich nimmt und seine Wünsche für Jesus hingibt? Die Band kann gerne nach vorne kommen. Ich bete für euch, wenn ihr die Hand hebt. Als Jesus das zu seinen Jüngern gesagt hat, haben die nicht gewusst, dass er gekreuzigt wird. Die haben nur die Menschen gesehen, die mit dem Kreuz auf dem Rücken durch die Straßen gegangen sind. Und es war völlig klar, dieses Kreuz ist kein Symbol, es ist keine Halskette, sondern es ist etwas, das Menschen gilt. Cool. Ich möchte gern für euch und mich beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für die Auferstehung. Der Tod ist nicht das Ziel, sondern das Leben. Wir danken dir dafür, dass du einen Weg der Erlösung geschaffen hast. Wir danken dir dafür, dass du versprochen hast, dass es sich lohnt, mit dir zu gehen. Dass am Ende Tränen abgewischt werden. Dass wir volle Erfüllung erfahren. Und Vater, bis es soweit ist, bete ich, dass du uns hilfst, deiner Güte zu vertrauen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, aus diesem Hamsterrad von ein kleines bisschen mehr auszusteigen und deinen Weg zu gehen. Und ich, Jesus, wir halten dir unsere Sehnsüchte hin. Du kennst sie. Ein paar habe ich benannt, aber das so viel mehr. Ich bete für jede und jeden hier in dem Raum, der das möchte. Nimm du unsere Sehnsucht und sei du das Allererste, Allergrößte in unserem Leben. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.